Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf einen Supporter des BVL-Podcasts, Metro Logistics. Metro Logistics ist ein deutschlandweit tätiger Kontraktlogistiker mit über 25 Jahren Erfahrung in der Handelslogistik und eigenem Logistiknetzwerk mit 400.000 Quadratmeter Lagerfläche. Zum Beispiel in Altlandsberg vor den Toren von Berlin. Im Multi-User-Lager stehen nicht nur 60.000 Quadratmeter Lagerfläche mit 4 verschiedenen Temperaturzonen zur Verfügung, sondern auch eine 5.000 Quadratmeter große E-Commerce-Plattform. Die ist ideal für E-Commerce-Startups und KMUs, weil Metro Logistics soll als Fulfillment-Partner die komplette Warenabwicklung für Konsumgüter aus den Bereichen Fashion und Beauty, Bücher und Spielzeug, Elektrokleingeräte, Wohnaccessoires und ungekühlte Lebensmittel übernehmen kann. Und Metro Logistics kann sich da wirklich um alles kümmern. Logistische Abwicklung, Value-Added Services, Retourenabwicklung und vieles mehr. Onboarding über eine standardisierte Schnittstelle und robuste IT-Infrastruktur gelingt auch innerhalb weniger Wochen, also für E-Commerce-Player eigentlich ideal. Wenn ihr am 19. und 20. Februar auf der E-Commerce-Expo in Berlin dabei seid, dann habt ihr Glück, denn dort ist Metro Logistics in diesem Jahr wieder vertreten und kann eure Fragen dort direkt vor Ort beantworten. Alternativ könnt ihr aber auch mich anpingen. Ich stelle euch gerne ganz unkompliziert den Kontakt zu den richtigen Leuten bei Metro Logistics her. Weitere Informationen über Metro Logistics findet ihr unter www.metro-logistics.de. www.metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit dem USA- und China-Experten Thomas Heck von PwC in New York über die von den USA geplanten Strafzölle auf Waren aus Mexiko, Kanada, China und vielleicht auch schon bald aus Europa. Welche Konsequenzen haben diese Zölle und Handelsbarrieren für die Supply Chains deutscher Unternehmen? Das und mehr erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Boris, danke dir für die Einladung. Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass wir zusammen sprechen im Rahmen eines Podcasts. Insofern immer wieder schön mit dir.
Ja, es kann sein, aber du warst das letzte Mal im BVL-Podcast, irgendwie vor anderthalb Jahren. Und das Interessante daran ist, dass wir über ein völlig anderes Thema gesprochen haben. Wir haben damals über China gesprochen, über Handelsbeziehungen, über Abhängigkeiten und so weiter, weil du mir bekannt warst und immer noch bist als der China-Experte. Bei PwC hier in Deutschland für chinesische Firmen, die in Europa investieren und so weiter. Das war damals dein Thema, kanntest dich sehr, sehr gut mit aus. Und dann hast du irgendwie, ja, scheinbar irgend so einen Riecher, weil damals war das ein sehr, sehr heißes Thema. Du warst in China, als es in China richtig rund ging, als da wirklich das Zentrum der Aufmerksamkeit war sozusagen. So, und jetzt hast du letztes Jahr irgendwie wieder so einen Riecher gehabt und bist in die USA gegangen, bis jetzt im New York Office von PwC und kümmerst dich um deutsche Firmen, die in den USA Geschäfte machen, die dort produzieren bzw. Handelsbeziehungen mit den USA pflegen. Und zum richtigen Zeitpunkt, denn da ist momentan die ganze Aufmerksamkeit und darüber soll auch unser heutiges Gespräch gehen. Aber sag mal ganz kurz, was wusstest du, was wir nicht wissen, als du dich entschieden hast, genau diese Rolle anzunehmen, kurz bevor Trump an die Macht kam?
Also ich glaube, es wäre jetzt zu viel zu sagen, als hätte ich damals schon einen Riecher gehabt, dass hier Trump nochmal in die Regierung kommt. Das Ganze war eigentlich im Prinzip eine interne Geschichte bei PwC. Also ich habe eben erfahren, dass der damalige deutsche Partner hier in New York in Ruhestand geht in 2024. Ja. Und dann, da ich jetzt schon zweimal hier war für PwC, mal als Praktikant und dann mal als Manager vor vielen Jahren, habe ich gesagt, das würde ich gerne wieder machen. New York fand ich immer toll. Meine Frau hat auch ein paar Jahre hier gelebt. Also für uns war es sozusagen auch als Paar, als Familie sozusagen super interessant, hierher zu kommen. Und dass natürlich das jetzt hier mit der Wiederwahl von Trump natürlich so viel internationale Aufmerksamkeit, aber auch gerade aus Europa, auf das Thema USA kommt, konnte ich damals nicht ahnen, aber macht die Aufgabe halt hier umso spannender, ja, weil man wirklich ja täglich mit den Dingen sozusagen nicht nur aus der Presse konfrontiert wird, sondern eben sozusagen in seiner Mandantenarbeit, in der Beratungsarbeit, Prüfungsarbeit, was eben bei uns gemacht wird. Und das macht es natürlich wahnsinnig spannend, auch mit solchen Leuten wie dir zum Beispiel zu sprechen, aber auch ich bin hier eingeladen, regelmäßig auch zu Events, wo ich auch mal als Sprecher eingeladen werde. Und insofern ist das schon eine ganz besondere Zeit, glaube ich, gerade in New York oder in den USA zu sein.
Ja, mega, mega spannend. Und als du rüberkamst, wann war das letztes, Anfang
des Jahres?
Oder genau. Im April letzten Jahres, also fast ein Jahr da. Da hättest du wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Trump nochmal wiedergewählt wird, auch relativ gering eingeschätzt, oder? Wie war das damals?
Ich würde mal sagen, ich habe es damals auch nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, je stärker auch der Zeitablauf war, desto mehr hat man auch so aus Gesprächen auch mit Kollegen und mit Freunden hier mitbekommen, dass es doch so eine gewisse Stimmung gab, dass man gesagt hat, wir sind nicht ganz zufrieden mit dem, wie die Dinge gerade hier laufen. Mhm. Und es gab viele so Aussagen, so nach dem Motto, eigentlich sind beide Kandidaten nicht sehr stark. Und ich glaube, es hat für viele Leute dann irgendwo auch der Ausschlag gegeben, dass man Trump schon mal hatte. Man wusste also sozusagen, wie er arbeitet, wie er tickt. Und Harris war, glaube ich, so ein für viele Leute ein unbeschriebenes Blatt. Sie war in ihrer Vizepräsidentschaft wenig sozusagen ja an die Öffentlichkeit gekommen. Und ich glaube, viele hat das, war das schon schwierig, jemanden zu wählen, von dem man nicht so gut weiß, für was er genau steht. Und ich glaube, die Wahl von Trump war am Ende des Tages dann auch so eine Entscheidung zwischen sicherlich zwei Kandidaten, die bei vielen Leuten zumindest erstmal auf Ablehnung gestoßen sind. Und jetzt muss man halt sehen, er knüpft ja bei vielen Dingen an, sozusagen an das, was er in seiner ersten Amtszeit schon gemacht hat. Insofern gibt es eine gewisse Kontinuität, aber es gibt natürlich auch eine starke Disruption mit neuen Ideen. Und über ein paar von diesen Dingen werden wir, glaube ich, jetzt auch sprechen.
Ja, es überrascht mich, dass du das so darstellst, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass die meisten vermutet hätten, dass bei einer Harris-Regierung irgendwie Business as usual gewesen wäre. Dass sozusagen eine Weiterführung dessen, was wir im Prinzip bei Biden schon gesehen haben, obwohl sie sich, sie hat sich im Wahlkampf nicht wirklich profilieren können. Das heißt, die Erwartung war schon da, okay, was ist eigentlich Neues jetzt an deinen Vorschlägen? Und Trump so darzustellen, als wenn man ja wüsste, worauf es hinausläuft, weil man weiß, wie er tickt, das überrascht mich, weil das, was jetzt da wirklich kommt, ist ja nochmal eine völlig andere Liga als das, was er in der ersten Amtszeit gemacht hat. Von der Qualität her, ne? Also von einfach der Dimension dessen, was er da gerade anschiebt.
Also bestimmte Dinge gebe ich da vollkommen recht. Sie sind natürlich, Also beispielsweise Thema Kanada zum Beispiel, war ja nie ein Diskussionsthema. Grönland hatte er schon mal einen Vorstoß gemacht in seiner ersten Amtszeit. Panama-Kanal war auch damals kein Thema. Das Thema Zölle aber war damals ein großes Thema. Er hat damals ja schon über Zölle sozusagen versucht, Einfluss auf das Thema Handelswege, Handelsbeziehungen zu anderen Ländern eben Zölle zu nutzen, um dort zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Insofern, das ist nicht ganz neu. Was natürlich neu ist, ist auch das ganze Thema Regierungsapparat, die Rolle von Musk, dass er jemanden quasi an seiner Seite hat, der hier sehr stark sozusagen auch in das Regierungshandeln und administrative Handeln mit eingreift. Ich glaube, das ist sicherlich auch was so nicht richtig abzusehen war. Aber ich glaube, weißt du, wenn man sich mal die Umfragen angeschaut hat, was die Themen waren im letzten Jahr, war es doch so, dass viele Leute mit der wirtschaftlichen Situation in den USA einfach unzufrieden waren. Obwohl wir, in Anführungszeichen, natürlich ein relatives Wirtschaftswachstum hatten, war einfach das Thema Inflation eine wahnsinnige Belastung für viele Leute, für viele Teile der Bevölkerung. Man hatte eben den Eindruck, dass das Thema Inflation von Trump sehr stark wahrgenommen worden ist, sozusagen auch im Wahlkampf als Thema und von seiner gegnerischen Seite nicht so ganz als wirklich hartes Thema gespielt worden ist. Und Trump war das Thema, Thema Immigration natürlich das andere Thema. Und ich glaube, er hat sozusagen Themen besetzt, die den Leuten auf den Nägeln gebrannt haben. Und damit hat er eben erfolgreich viele Leute für sich. Und jetzt ist er der Präsident. Er hat auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Eine knappe Mehrheit, aber er hat sie zumindest. Und jetzt hat er mindestens mal 2 Jahre Zeit, glaube ich, eben die Dinge durchzusetzen, die er gerne machen will. Und dann kommen Zwischenwahlen. Dann wird man sehen, was bei diesen Zwischenwahlen passiert, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass dann zum Beispiel wieder im Senat die Demokraten eine Mehrheit haben, was nicht auszuschließen ist, dann wird es natürlich für ihn ganz schwer, gerade Gesetze umzusetzen, weil dann kann er wirklich weiterhin auch nur mit diesen Executive Orders regieren. Und da ist der Handlungsspielraum aber auch begrenzt.
Ja, aber in 2 Jahren kann viel passieren, wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit da ans Werk gegangen wird. Das ist schon so beeindruckend. Ja, lass uns vielleicht mal anknüpfen an wirklich nochmal ganz kurz seine erste Amtszeit. Du hast gerade erwähnt, dass er ja schon mal so die ersten Anzeichen so damals gezeigt hat, in der Hinsicht, dass er das USMCA damals ja verhandelt hat, unterschrieben hat. Das wurde 2018 von ihm unterschrieben, 2020 ratifiziert. Das heißt, damals war ja schon zu erkennen, dass er dieses America First ernst meint, in der Hinsicht, dass mehr Wertschöpfung in Nordamerika erstmal geschafft werden soll, aber auch tatsächlich mehr in den USA. Das war damals ja schon eine Reaktion darauf, dass Mexiko beispielsweise mit Niedriglöhnen viel produzierendes Gewerbe dort nach Mexiko gegangen ist und dann von dort die USA bedient hat. So, da ist natürlich die Frage, und du hast sicher eine gute Antwort drauf. Wie kann es sein, dass ich 2018 noch so ein Freihandelsabkommen unterschreibe, dass ich sozusagen heute innerhalb von einem Tag mit einer Ankündigung zerreiße? Wie ist das eigentlich rechtlich möglich? Dass normalerweise verlässt man sich auf solche Trade Agreements, auf solche Freihandelsabkommen, die sind dazu da, Vertrauen zu schaffen, langfristige Planungsbasis. So, was war jetzt der Auslöser, warum es so einfach war, dieses Abkommen einfach zu zerreißen in der Luft?
Das ist eine gute Frage, Boris. Allerdings ist es nicht so, dass durch die Zölle das Handelsabkommen außer Kraft gesetzt worden sind, weil die Zölle haben mit dem Handelsabkommen nichts zu tun. Die Zölle, die jetzt erhoben werden, werden ja erhoben auf Basis von Gesetzen, die dem amerikanischen Präsident erlauben, zum Beispiel in der nationalen Notlage bestimmte Zölle zu erheben. Und das macht er jetzt. Er sagt ja nicht sozusagen, dass im Rahmen des USMCA jetzt Zölle erhoben werden, sondern das USMCA bleibt erhalten, wie es ist. Da gibt's zwei, drei Dinge, die er gerne nachverhandeln würde. Was Trump jetzt macht, ist zu sagen, wir haben bestimmte Forderungen an Kanada und an Mexiko. Das ist zum einen das Thema Immigration und das andere ist Fentanyl-Schmuggel. Und er sagt, wir wollen unsere Partner im Norden und im Süden zwingen, bei diesem Thema mehr zu machen. Das heißt, er will sozusagen eine politische Forderung mit einem Handelsthema. Und das ist grundsätzlich erstmal durch Gesetze in USA legitimiert, das zu machen. Ohne dass er die Handelsabkommen mit den anderen Partnern aufkündigt oder sowas. Wie gesagt, das USMCA bleibt weiter bestehen. Und das, was er jetzt macht, ist sozusagen auf Basis von anderen Gesetzesmöglichkeiten. Dass das natürlich indirekt dazu führt, dass die Frage, haben wir überhaupt noch Vertrauen in die Stabilität dieses USMCA oder was macht denn eigentlich unser Handelspartner USA hier mit uns? Das ist eine andere Frage nochmal, die sozusagen gestellt werden muss. Aber grundsätzlich ist es so, dass eben beides erstmal zu trennen ist. Also Zölle jetzt vom USMCA.
Aber gut, das Spirit von so einem Freihandelsabkommen ist, dass man mit niedrigen Zöllen oder gar keinen Zöllen hantiert, weil sonst braucht man kein Abkommen. Also natürlich besteht so ein Abkommen noch aus viel mehr Elementen als nur Zollfreiheit bzw. niedrige Zölle, aber du aber
genau, und vielleicht noch ein Satz dazu. Also zumindest was unsere Experten im Haus eigentlich sagen ist, sie rechnen zwar damit, dass jetzt die Zölle wahrscheinlich auch noch kommen, aber man glaubt nicht, dass das ein Dauerzustand wird. Sondern dass die Zölle gegenüber Kanada und Mexiko jetzt eben ein Bargaining-Chip ist, sozusagen hier bestimmte politische Forderungen durchzusetzen und dass dann aber auch die Zölle wieder zurückgefahren werden. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch Druck geben aus der Industrie. Wenn man sich mal die Automobilindustrie anschaut, hier in den USA, das sind so enge Supply-Chain-Beziehungen zwischen Kanada, USA und Mexiko, dass das wirklich disruptiv wäre, wenn dauerhaft hier solche Zölle erhoben werden würden. Da muss man jetzt mal abwarten, was auch die, sag ich jetzt mal, die Unternehmen an Lobbyarbeit in Washington betreiben werden, um zu schauen, dass man dieses Thema möglichst schnell auch wieder von der Agenda bekommt. Denn eigentlich war das zumindest auch für die US-amerikanischen Unternehmen hier ja auch sehr lukrativ, sozusagen Teile der Supply Chain nach Mexiko auszulagern. Klar, also wir haben zum Beispiel dort Situationen, dass Teile, Halbfertigteile teilweise mehrmals hin und her transportiert werden zwischen USA und zwischen Mexiko zur Verarbeitung. Und wenn ich da jedes Mal 25% Zölle erhebe, dann macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Und man muss einfach auch sehen, solche Supply Chains kriegt man auf die Schnelle nicht verändert. Also das heißt, das würde Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, solche Kapazitäten dann in USA aufzubauen, die man im Moment in Mexiko über Jahre hinweg entwickelt hat. Man muss ja dann auch sehen, es gibt ja nicht nur sozusagen den Manufacturer, der dann in Mexiko das macht, sondern auch der hat ja Sublieferanten in der Region in Mexiko. Und das müsste man ja theoretisch alles noch in die USA reinziehen. Und ich glaube, das ist eine sehr hohe Investition, sehr viel Zeit verbunden. Und was man auch sehen muss, in den USA haben wir de facto fast sowas wie Vollbeschäftigung. Das heißt, wenn man mit Unternehmen redet über das Thema Arbeitskräfte akquirieren, gerade so im Skilled-Labor-Bereich, es ist äußerst schwierig, da Leute zu bekommen. Und das heißt, ich glaube, da wird schon noch eine gewisse Ernüchterung eintreten über das, was man mit diesen Zöllen erreichen kann. Und ob das wirklich auch so positiv ist für die US-Wirtschaft, da möchte ich mal zumindest ein Fragezeichen dran machen.
Ja, das würde ich auch nehmen. Uns ist allen bewusst, wie eng verzweigt und wie integriert die Supply Chains tatsächlich sind, wie kompliziert das ist und was das für ein Chaos verursachen würde, wenn das tatsächlich so durchgeführt wäre, wie es da vorgeschlagen wird. Aber du sagst gerade, die eine Lesart ist die, dass es wirklich nur nutzt als politisches Druckmittel, um andere Sachen zu bekommen, Sicherheit an den Grenzen in Bezug auf Immigration und Drogenhandel. Und er nutzt diese Zölle, um sich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen gegenüber diesen Themen. So, das ist die eine Lesart. Aber zugleich könnte man es auch so interpretieren, und das hat er auch selber wortwörtlich gesagt, dass er Zölle als probates Mittel ansieht, um den Staatshaushalt...
Zur Staatsfinanzierung.
Ja, genau. Mhm. Die USA sind hochverschuldet. Er hat Versprechen gemacht, dass die Steuern gesenkt werden. Zur gleichen Zeit, während die USA hochverschuldet sind, müssen viel, viel investieren in alle möglichen Dinge, in die Infrastruktur und so weiter und so fort. Wie passt das zusammen? Kann es nicht sein, dass er wirklich glaubt, dass er über erhobene Zölle halt sehr, sehr viel Geld einnimmt und dass davon die Wirtschaft angetrieben wird und es letztlich unterm Strich für die USA positiv sich auswirkt?
Absolut, Boris. Das ist auch ein Thema, das in der Diskussion eine gewisse Rolle spielt, dass es eben Überlegungen gibt von Trump, aber auch von Leuten sozusagen in seinem Umfeld, das amerikanische Steuersystem sozusagen umzustellen von einem einkommensteuerfinanzierten System auf ein System von Abgaben und von Zöllen. Das ist auch nicht komplett auszuschließen, dass das ein Teil sozusagen der Strategie ist. Passt aber halt im Moment noch nicht sozusagen auch in das, was an Diskussionen gerade im Kongress zum Beispiel geführt werden. Im Kongress stehen jetzt große Entscheidungen an über auslaufende Steuerregelungen, die er damals 2017 noch gemacht hat. Die laufen 2025 aus und die müssen jetzt müssen entweder verlängert werden oder gegenfinanziert werden. Wenn man sie verlängert, muss eine Gegenfinanzierung da sein. Wenn sie eben nicht verlängert werden, will man natürlich andere Möglichkeiten finden, um entsprechende Steuervergünstigungen den Amerikanern zugute zu geben. Aber dass es jetzt eine grundsätzliche Diskussion gibt in Washington darüber, das komplette Steuersystem umzustellen, glaube ich, sehen wir noch nicht so, sondern das ist eher eine Diskussion, die sozusagen in diesen Kreisen zwar geführt wird, aber noch nicht sozusagen im gesetzgeberischer Tätigkeit oder sowas. Ich glaube, das ist eher ein langfristiges Modell, das man sich vorstellen kann. Und das ist ja auch gar nicht auszuschließen, dass man sowas vielleicht mal macht. Man muss natürlich auch dann sehen, über was für Summen wir hier reden. Wir reden hier von, ich glaube, 5 Trillionen US-Dollar, die da praktisch umgeschiftet werden müssten von Einkommenssteuer in Zölle. Und das würde natürlich auf das Handelsvolumen sicherlich einen erheblichen Einfluss haben. Und ich glaube, da ist noch gar nicht klar, ob man sowas wirklich will. Also es gibt tatsächlich solche auch so Studien von Volkswirten hier in den USA, die sowas propagieren und die sagen, das ist möglich und es würde auch netto positive Effekte haben. Aber es gibt genauso viele Wissenschaftler, die sagen, das ist falsch. Es gibt keine Belege dafür, dass das jemals richtig funktioniert hat, sowas umzustellen und dass es positive Effekte auf die Wirtschaft hat. Ich glaube, da ist die Messe definitiv noch nicht gelesen. Im Moment, glaube ich, geht es erstmal darum, kurzfristige politische Erfolge zu erzielen.
Ja, genau. Deshalb auch diese überfallkommandoartigen Ankündigungen, dass nächste Woche oder ab Samstag oder wie auch immer 25% Zölle, das ist ja auch eine ungewöhnliche Art und Weise, sowas in Auftrag zu bringen. Also da ist ja schon darauf abzulesen, dass ein gewisser Effekt sich auch erhofft, ne? Dass er eine gewisse Aufmerksamkeit damit will und entsprechend den Druck entsprechend hochzuhalten. Ne?
Das ist, glaube ich, auch seine Art und Weise, wie er Dinge angeht. Eben, sag ich jetzt mal, mit solchen plakativen Ankündigungen. Man muss auf der anderen Seite sehen, es scheint ja so zu sein, dass man kann mit ihm wohl verhandeln. Sonst wäre das Thema Mexiko und Kanada sicherlich schon scharf gestellt worden. Er hat ja dann aber nach Verhandlungen mit seinen entsprechenden Partnern in Kanada und Mexiko sozusagen eingelenkt und gesagt, okay, wenn ihr entsprechende Maßnahmen jetzt umsetzt und es auch transparent wird, dass da was gemacht wird, dann bin ich auch bereit, jetzt erstmal die Zölle auszusetzen. Also das ist eben das Interessante ja bei Trump. Er ist ja kein ideologischer, sozusagen verfasster Präsident, sondern jemand, der Erfolge erzielen will, die er sozusagen auch an seine Wählerschaft dann auch transparent machen kann. Und indem er sozusagen bestimmte Themen nach außen gibt und sagt, das Thema will ich gerne vorantreiben und dann natürlich auch entsprechend mit Maßnahmen verknüpft, ist er aber auch auf der anderen Seite bereit zu sagen, lieber Verhandlungspartner, zeig mir mal, was du mir geben kannst. Und wenn du mir was geben kannst, was für mich interessant ist, dann kann ich auch meine Position entsprechend verändern. Und ich glaube, das ist auch das, was man immer in der Diskussion mit ihm erkennen muss, dass man eben als Verhandlungspartner, glaube ich, bereit sein muss, was zu geben, damit er sozusagen auch einen Teil seiner Position verändert. Und das ist das Interessante, finde ich, bei ihm, dass er eben das auch machen kann. Also er ist niemand, also ich glaube nicht, dass er jemand ist, so nehme ich ihn zumindest nicht wahr, der sozusagen ideologisch ein bestimmtes Ziel verfolgt und das ohne Rücksicht auf rechts und links, sondern er sagt, ich habe ein bestimmtes Ziel und ich will, dass mein Gegenüber mir Angebote macht, um dann am Ende zu einer Lösung zu kommen, bei der möglichst er als Gewinner natürlich hervorgeht, aber eben nicht ohne der anderen Seite die Möglichkeit der Verhandlung zu geben. Und das, glaube ich, das müssen die Europäer sich natürlich auch merken, denn die Diskussionen werden auch mit Europa losgehen über Zölle, das ist vollkommen klar. Wenn jetzt das wirklich so ist, dass er auch Stahl und Aluminium Zölle von 25 erheben will, dann werden auch die Europäer da stark betroffen sein und dann wird es Verhandlungen geben. Aber man kann offensichtlich mit ihm verhandeln, sonst hätte er das Thema China und Kanada und Mexiko wahrscheinlich völlig anders von Anfang an gelöst. Unsere Experten zum Beispiel im Haus waren total überrascht, dass nicht eigentlich am Tag der Inauguration sofort die Executive Orders in Bezug auf China losgegangen sind. Man hatte damit gerechnet, okay, Kanada kann sein und Mexiko, dass man da ein bisschen wartet, ein paar Tage vielleicht, aber man hat damit gerechnet, China wird sofort losgehen mit diesen Zöllen. Und das hat er nicht gemacht, sondern er hat erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, hat jetzt auch mit 10% erstmal angefangen und so weiter. Also insofern, wir müssen einfach abwarten, wie er die Dinge tut, um dann auch entsprechend zu reagieren. Aber ich glaube, man kann darauf reagieren, muss sich halt überlegen, was die richtige Strategie ist, ob man sozusagen sofort mit Gegenmaßnahmen reagiert oder ob man eben sagt, okay, was ist deine Forderung eigentlich an uns? Lass uns das mal anschauen. Was können wir dir geben, um dann vielleicht zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen?
Lass uns jetzt mal ein bisschen weiter runtergehen, so ein bisschen auf Branchen und tatsächlich Unternehmen. Also du musst jetzt keine einzelnen Unternehmen nennen, schon gar nicht Klienten, das ist ja völlig klar. Aber welche deutschen Unternehmen sind denn momentan besonders beunruhigt? Also klar, ganz vorne an steht die Automobilbranche, haben wir gerade eben schon erwähnt. Wie ist da momentan die Stimmung? Wie wird das wahrgenommen? Und ist das eine ähnliche Lesart? Interpretieren die diese Ereignisse ähnlich wie du? Oder wie ist da momentan so die Stimmung?
Also ich kann mal vielleicht einen Fall schildern. Deutsches Unternehmen in Mexiko hatte Verhandlungen geführt mit einem großen OEM über einen Auftrag. Die haben Werke in Nordamerika, also in ganz Nordamerika, also USA und Mexiko. Und dann ging es darum, okay, ihr habt den Auftrag gewonnen, aber welches Werk wird denn den Auftrag durchführen? Das in Mexiko oder das in den USA? Und nachdem Trump die Wahl gewonnen hat und ja schon im Wahlkampf angekündigt hat, dass er diese Zölle da auf Mexiko erheben will, hat der Kunde tatsächlich gesagt, ich möchte bitte, dass der Auftrag in euer Werk in die USA geht, weil mir das mit den Zöllen viel zu unsicher ist, ob das kommt oder nicht. Und das heißt, das mexikanische Werk hat eben einen Auftrag verloren und er ging eben dann in das Werk in die USA, obwohl zu dem Zeitpunkt zwar das bekannt war als Thema, aber das sagt mir, dass offensichtlich Unternehmen relativ schnell auf solche Dinge reagieren. Und das heißt, Unternehmen sind eben gut beraten, mit ihren entsprechenden Partnern, mit ihren Auftraggebern und Auftragnehmern zu schauen, inwieweit man reagieren kann oder muss durch Umstellungen zum Beispiel von Produktion, entweder aus Mexiko raus, vielleicht in die USA. Man wird über Preis wahrscheinlich auch nochmal verhandeln müssen, wenn diese Dinge kommen. Und man muss sich eben darüber im Klaren sein, auch wie hoch die Exposure sozusagen ist. Also was wir zum Beispiel anbieten ist, wir schauen uns die echten Zolldaten an, Handelsdaten der Unternehmen. Die sind hier in den USA eher öffentlich. Das heißt, man kann, also nicht öffentlich, aber man kann sozusagen mit der Autorisierung des Kunden auf die echten Zolldaten in den USA zugreifen und sieht, wie viel Importe hatte denn das Unternehmen in die USA rein. Und was passiert dann, wenn jetzt zum Beispiel Zölle aus China bei 10% liegen oder plus 10% auf den aktuellen Zölle, was passiert, wenn Mexiko 25%, Kanada, das kann man simulieren. Und dann sieht man auch mal, wie hoch sozusagen wirklich die US-Dollar-Exposure ist des Unternehmens, was eben an Zöllen zu bezahlen sind. Und daran kann man dann natürlich dann auch ablesen, wie hoch zum Beispiel die Belastung auf das Ergebnis sein kann, wenn man nicht in der Lage ist, einen Teil dieses Betrages über die Preise an die Kunden weiterzugeben. Solche Simulationen kann man machen und kann ich den Unternehmen nur raten, das zumindest mal sich anzuschauen, denn die Zahlen können da schon sehr, sehr, sehr massiv sein. Also ich hatte mit den Kollegen, wir hatten in einem so einen Partner-Call hier, haben die einfach mal ein echtes Live-Beispiel uns gezeigt, haben natürlich keinen Kunden gesagt, haben gesagt, das Unternehmen hatte bisher 200 Millionen Zölle bezahlt. Und wenn man einfach nur den Warenstrom nimmt, den die bisher hatten, ohne irgendwelche Umstellungen, würden die 1 Milliarde an Zöllen bezahlen müssen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Verfünffachung des aktuellen Volumens. Und das ist natürlich für Unternehmen allein schon, wenn wir jetzt mal nicht mal von der Gewinnthematik sprechen, von der Cashflow-Thematik, denn das Geld ist fällig. Der amerikanische Staat will die Zölle in Geld relativ schnell bekommen. Allein den Cashflow bereitzustellen, der dazu da ist, ist alleine schon eine Herausforderung für die Unternehmen, diese das Geld schnell sozusagen zu bringen. Und dann kommt natürlich das Thema Profitabilität, die natürlich dramatisch leiden wird. Und all diese Dinge müssen die Unternehmen sich einfach mal anschauen und sicher sein, dass sie im Fall der Fälle auch in der Lage sind, das zu verkraften.
Und das trifft ja vor allem die Automobilbranche auch zum denkbar ungünstigen Moment. Man hat sowieso schon Probleme in den USA beispielsweise, konkurrenzfähige Modelle an den Markt zu bringen und da auch profitabel zu verkaufen. Da gibt es einige, die machen es besser, einige nicht so gut. Und du hast gerade eine Situation beschrieben, die ist ja noch einigermaßen komfortabel. Wenn ich mir letztes Jahr überlegen konnte und auch die Wahl hatte, mache ich es in Mexiko, mache ich es in den USA, schön und gut. Aber die bestehenden Werke von VW, von Audi, von BMW in Mexiko, die bewusst dazu konzipiert wurden, den amerikanischen Markt zu bedienen. Und die ganzen Lieferanten, die damit dranhängen, die Bosch, die ZFs, die Continentals dieser Welt, die auch genau dieselben Situationen haben, die Werke in Mexiko haben und da teilweise, du hast es gerade beschrieben, die Situation haben, wo Teile, Baugruppen und so weiter mehrmals über die Grenze geschickt werden. Wenn es tatsächlich dazu kommen würde, 25% Zölle wäre eigentlich ein absoluter Showstopper für die meisten dieser Unternehmen.
Das würde
einige zum Beispiel heißen, dass sie sich komplett aus dem Markt zurückziehen müssten mit dem jetzigen Setup, oder? Sehe ich das falsch?
Absolut. Also für manche würde das auf jeden Fall, also wenn das dauerhaft tatsächlich zu den 25% Zöllen kommt, wäre das auf jeden Fall ein Showstopper. Andere wären vielleicht in der Lage, zumindest einen Teil über die Preise entsprechend reinzuholen. Gegebenenfalls natürlich aber Kostensenkungsprogramme und so weiter. Dann spielt natürlich das Thema der Währungsparitäten, der Wechselkurse kann eine Rolle spielen. Muss man schauen, wie die sich entwickeln. Aber natürlich wäre das für einige Unternehmen natürlich eine Herausforderung, wo sie dann vielleicht auch wirklich das Engagement in Mexiko oder in Kanada komplett überdenken müssten. Deswegen ist eben, glaube ich, die große Hoffnung, die eigentlich alle haben, und es ist so, zumindest habe ich das ja auch aus den Gesprächen, die ich eben mal zugeführt habe, rausgekommen, die alle davon ausgehen, dass es wird am Ende eine Verhandlungslösung geben. Keiner glaubt eigentlich daran, dass es wirklich dauerhaft diese 25% hier in Nordamerika werden. Vielleicht wird man über das USMCA neu verhandeln, wobei man natürlich da sagen muss, ich meine, das hat der Trump selber verhandelt. Da gab es, wie gesagt, zwar ein, zwei Punkte, die er noch gerne nachverhandeln würde, aber vielleicht muss man das Paket einfach nochmal neu aufmachen. Und es gibt bestimmte Themen, die einfach man dann sozusagen ihm anbieten kann als Verhandlungsmasse. Aber dass es dauerhaft zu diesen 25% Zöllen kommt zwischen diesen beiden so eng oder drei so eng verzahnten Volkswirtschaften hier in Nordamerika, ist zumindest die Hoffnung von vielen, dass das nicht passiert. Aber wenn es passiert, gebe ich dir recht, Boris, dann wird es für einige sicherlich dazu führen, dass man das Engagement komplett überdenken muss.
Ja, was haben wir denn für Verhandlungsmasse? Was kann die EU beispielsweise anbieten? Wir haben momentan ja auch schon Zölle auf US-amerikanische Fahrzeuge. Da ist, glaube ich, jetzt schon zumindest so das erste Angebot gemacht worden, dass man da schon mal so ein bisschen signalisiert, dass man da verhandlungsbereit ist, einfach um ein bisschen den Dialog schon mal anzustoßen.
Genau, ich meine, es gibt natürlich das Thema, dass man bei den Zöllen aus EU-Seite was macht, aber es gibt natürlich das Thema LNG, also Liquefied Natural Gas, ist ein großer Exportschlager sozusagen der USA. Und die USA hätten natürlich schon Interesse daran, dass gegebenenfalls die Europäer da auch mehr kaufen. Also das scheint ein Thema zu sein, das, glaube ich, auf der Liste sozusagen ist, wo man über Verhandlungen sicherlich ein Angebot machen kann und sagen kann, um das Handelsdefizit eben zu verringern, kaufen wir eben mehr amerikanische Energie ein. Das ist ja nicht nur LNG, auch Öl wird in den USA produziert. Das heißt, solche Themen kann man natürlich, glaube ich, schon auch hier mal diskutieren. Trump ist ein großer Befürworter und sein Umfeld ja von Öl, Gas und Förderung und so weiter. Die wollen ja massiv die Öl- und Gasförderung in Nordamerika, Alaska und so weiter zum Beispiel erweitern. Und dann kann man natürlich schon sagen, okay, wir wären bereit, mehr von euch zu kaufen, im Gegenzug zu einer Reduktion beim Thema Zöllen. Also ich glaube, da müssen sich halt die Europäer mal mit einer gewissen Fantasie, aber auch von, sage ich jetzt mal, dem Wegfall von ideologischen Scheuklappen das Thema anschauen und schauen, wo Verhandlungsmasse ist, die man denen anbieten kann.
Ja, nochmal zurück zum Thema wirklich individuelle Firmen und Branchen. Lass nochmal kurz bei der Automobilbranche bleiben. Wie würdest du denn das momentan beschreiben? Ist das eher so ein Abwarten? Also ist das so ein gelassenes Abwarten, wo Leute wirklich sagen, pass mal auf, das wird also alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Weil, ich meine, so Hoffnung ist natürlich auch eine richtig schlechte Strategie in dieser Hinsicht, weil das ist eine unberechenbare Situation. Ne? Also ein Plan B musste ich schon mal haben. Lass uns mal so über die Sache sprechen. es gibt ja ein paar Dinge, die jetzt schon abzusehen sind, wo die Reise hingeht, wo man sich jetzt schon drauf verlassen kann. Mhm. Beispielsweise, dass die USA als Produktionsstandort in der Zukunft attraktiver sein wird, aus gegebenen Anlass. Mhm. Also in den USA zu investieren beispielsweise, ja, dort Werke zu bauen, das ist ein Trend, den müsste man eigentlich jetzt schon anfangen, weil da führt, glaube ich, keinen Weg drum herum, dass dieser Markt als Produktionsstandort weitaus attraktiver wird. Da sind wir uns einig?
Da sind wir uns absolut einig, wobei das auch jetzt, sage ich jetzt mal, schon ein Trend ist, der schon länger losging, gerade wegen des Themas Energiepreise zum Beispiel. Ja. Großes Thema in Deutschland, in den USA überhaupt kein Thema, Energiepreise. Die Energie ist enorm günstig hier und hat schon vor Jahren dazu geführt, dass zum Beispiel gerade Chemieunternehmen gesagt haben, eigentlich gehen wir gerne wieder in die USA und investieren hier, weil wir Zugang zu günstiger Energie haben, zu günstigem Feedstock für unsere entsprechenden Chemieanlagen. Und wir sehen das eben halt auch jetzt auch in anderen Bereichen. Jetzt nicht nur wegen des Energiethemas, aber auch das Thema Technologie, dass man sagt, wir haben eben auch in den USA eine forschungsintensive Landschaft mit vielen interessanten auch Ideen, auch im Technologiebereich. Und es gibt eben deutsche Unternehmen, die sich bewusst jetzt auch zum Beispiel in den USA wieder umschauen nach M&A-Targets, in der Pharmaindustrie, MedTech-Industrie und so weiter, Spezialstoffe. Alles, was sozusagen so, wo auch die Amerikaner eigentlich relativ stark sind, sehen wir echtes Interesse. Es gibt Gespräche eben mit deutschen Konzernen hier, die sagen, wir würden gerne mal ein paar Targets vorgestellt bekommen. Und das ist definitiv ein Trend, den wir erkennen. Was wir auch hören, ist, das ist ein Gespräch, das ich mit einem Bekannten geführt habe, der so im Banking-Bereich hier viele Jahre in den USA war, der sagt, er sieht, dass zum Beispiel die großen Banken hier zum Beispiel auch deutsche Mitarbeiter jetzt auch hier in den USA einstellen, um, sage ich jetzt mal, eine Coverage zu haben, auch für deutsche Unternehmen, die hierher kommen, die noch nicht da sind, die man hier bedienen will. Und das ist ein Indikator dafür, dass auch zum Beispiel die großen Banken damit rechnen, dass es hier stärkere Investitionen aus Deutschland gibt. Es gibt das Thema auch in der Bauindustrie. Es gibt wohl Anfragen mittlerweile auch von deutschen Mittelständlern, die sagen, wir würden gerne eine Fabrik irgendwie in South Carolina bauen, auf, was weiß ich, 5000 Quadratmeter Fläche, was kostet das und so weiter. Also da gibt es schon konkrete Themen, wo man erkennen kann, dass der Standort hier auf jeden Fall nicht nur durch Trump, aber natürlich auch getriggert sozusagen durch diese Zollproblematik und so weiter, aber auch viele andere Dinge, die zum Beispiel, also weniger Regulierung versus zum Beispiel Europa, die da eine Rolle spielen.
Das ist aber alles, was du gerade beschrieben hast, ist Bad News für den Standort Europa beziehungsweise den Standort Deutschland. Ne? Also wir wollen ja lieber, dass die deutschen Konzerne Arbeitsplätze in Deutschland schaffen, hier produzieren und hier die Wertschöpfung stattfindet und nicht in den USA.
Das ist so, Boris. Und man muss da, glaube ich, sehr, sehr nüchtern sich das anschauen, dass Europa eben im Vergleich zu den Standorten in den USA, aber auch, ich sage jetzt mal mit gewissen Abstrichen mittlerweile zu China, einfach einen ganz erheblichen Standortnachteil hat. Und dem muss sich Europa stellen und wirklich mal darüber nachdenken, wie man den Standort auch attraktiver macht. Es gibt das Papier von Draghi, das das sozusagen beschreibt, symptomhaft, und sagt, ja, haben wir einen echten Standortnachteil, was die Themen Innovation, Investitionen und so weiter angeht. Und wir müssen eigentlich hier was ändern. Die große Frage ist halt, wer macht es? Wer nimmt sich das Themas wirklich an? Ist es eine EU-Kommission? Ist es eine neue Bundesregierung in Deutschland? Wer sind sozusagen die Treiber, die das wirklich vorantreiben können? Aber dass hier was passieren muss, ich glaube, das ist eigentlich fast allen klar, die in Europa sind, auch die von außen auch auf Europa draufschauen, dass da erheblich Handlungsbedarf ist, um die Standorte, das geht ja nicht nur um Deutschland, sondern auch auf andere Länder, einfach wieder attraktiver zu machen. Für ausländische Investitionen, aber auch inländische Investitionen, um dem Industrialisierungstrend, der einfach zu erkennen ist, um dem entgegenzuwirken.
Und vor allem geht es um unsere Kernindustrie. Ne? Wir sprechen über die Automobilbranche und wir sprechen über
auch
die chemische Branche.
Auch Pharma, also, genau.
Genau, ja. Das sind die Branchen, auf die wir eigentlich viele, viele Jahre gebaut haben. Und es ist ja nicht so, als wenn wir irgendwie 20 weitere Branchen da irgendwie in den Startlöchern hätten, die sofort irgendwie diese Rolle einnehmen könnten, wo wir führend wären. Ganz im Gegenteil, auch bei Zukunftstechnologien müssen wir uns Sorgen machen, dass wir auch das Boot nicht rechtzeitig erreichen. Ich will jetzt nicht alles zu sehr schwarz malen hier, aber ich mache mir schon die ein oder anderen Gedanken über unseren Standort.
Und es gab dazu im Wall Street Journal neulich mal einen ganz interessanten Artikel, die gesagt haben, dass die deutsche Wirtschaft sozusagen in Schwierigkeiten ist oder Deutschland ist in Schwierigkeiten und es gibt keinen Plan B. Und was die im Prinzip sagen, also das sind Aussagen von Volkswirten, jetzt nicht vom Wall Street Journal selber, ist, dass wenn man sich die politischen Programme der Parteien anschaut, relativ wenig über Zukunftsthemen gesprochen wird, oder also von Innovationsthemen, sondern sehr stark der Status quo und die Rückbesinnung auf die alten Stärken Deutschlands eine Rolle spielen. Dass man eben auf die Dinge setzt, die man gut kennt und die bisherigen Gewissheiten versucht wiederherzustellen und wenig darüber nachdenkt eigentlich, wo eigentlich die Zukunftsmärkte sind, wo sind eigentlich die Innovationen, die aus Deutschland kommen, mit denen man wieder viele Arbeitsplätze zum Beispiel schaffen kann. Sei das Artificial Intelligence, sei das Quantencomputer und Biotechnologie. Also das fehlt sozusagen an der, auch in der Politik gegebenenfalls, an der Vision, wo eigentlich Deutschland in 5, 10 oder 20 Jahren sein will oder Europa auch. Und das ist natürlich schlecht, weil wir werden wahrscheinlich mit den Rezepten, die wir die letzten 20, 30 Jahre, mit denen wir sehr erfolgreich waren, die nächsten 20, 30 Jahre vielleicht nicht erfolgreich sein. Und dem muss man sich schon stellen und sich überlegen, was ist eigentlich das Alternativszenario?
Ja, vor allem, ich meine, die großen globalen deutschen Konzerne haben schon seit vielen Jahren beispielsweise in den USA produziert. Sei es ein Mercedes, sei es ein BMW. Aber wenn du jetzt sagst, selbst die Mittelständler machen sich jetzt verstärkt Gedanken darüber, statt in Deutschland einen eigenen Standort einfach in die USA zu gehen und sind tatsächlich, strecken schon die Fühler aus und machen die Zukunftsinvestitionen in einem ganz anderen Land, ist auch nochmal so eine nächste Eskalationsstufe, habe ich das Gefühl.
Absolut. Und wie gesagt, das passiert gerade. Man kann so ein bisschen sagen, die Unternehmen stimmen so ein bisschen mit den Füßen ab. Und Unternehmen verhalten sich am Ende des Tages ja opportunistisch. Die sagen, wo sind Möglichkeiten, wo wir unsere Produkte verkaufen können? Wo kriegen wir neue Innovationen, sozusagen in unser Produktportfolio? Wo sind steuerlich günstige Standorte, dass jetzt mal auch die Profitabilität stimmt bei sowas? Und die Unternehmen handeln da auch. Die handeln ja nicht patriotisch, sozusagen, weil sie sagen, oh, wir sind so gerne in Deutschland. Sondern die suchen sich das aus, wo sie für sie am besten ist. Und am Ende des Tages sind wir in einem globalen Standortwettbewerb. Wir haben jetzt so ein bisschen die Chance, aufgrund der Problematik mit China, geopolitische Spannung und so weiter, uns vielleicht eine gewisse Rückbesinnung zu erkennen, dass Unternehmen sagen, wir suchen jetzt auch den sicheren Hafen. Und im Moment hat man eher den Eindruck, der sichere Hafen ist die USA und weniger Europa. Aber das muss man ehrlicherweise sagen, das ist hausgemacht. Denn man sieht ja in den USA auch, dass man das auch machen kann. Ich gebe gerne das Beispiel, das ist für mich South Carolina. Ich war jetzt schon ein paar Mal da an dem Standort von BMW in Spartanburg. Und wenn man sich da mal umschaut, was da passiert ist in den letzten 30 Jahren, durch die Ansiedlung eines Automobilwerkes, dass sich sozusagen eine ganze Landschaft verändert in eine wirklich, ich sage jetzt mal, blühende Landschaft, ist es so ein blödes Wort, aber es ist schon fast so. Wenn man in diesen Ortschaften heute ist, neue Hotels, neue Restaurants, alles ist herausgeputzt und man sieht wirklich, die Leute haben Spaß, dort zu sein. Die finden das super. Das erkennt man einfach, dass man durch Zusammenarbeit, wenn Politik und Wirtschaft an einer Hand, an einem Strang ziehen, die Politik sozusagen die Rahmenbedingungen schafft und sagt, okay, wir wollen hier wirklich was verändern für unsere Leute. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen, wir wollen, dass hier sich was Positives verändert. Dann kann man das auch machen, das ist nicht unmöglich. Aber man muss es wollen und man muss die entsprechenden Entscheidungen treffen. Und die sind manchmal auch für andere dann vielleicht schwer nachvollziehbar, weil ich meine, der Staat South Carolina, der Bundesstaat, hat natürlich da auch entsprechende Erleichterungen geschaffen und auch viele Dinge wahrscheinlich gemacht, die er so, wenn er auch unter diesem Leidensdruck vielleicht nicht gewesen wäre, nicht gemacht hätte. Aber der Druck war eben sehr groß, jetzt was zu unternehmen oder vor 30 Jahren, Anfang der 90er Jahre. Und das hat sich wirklich gelohnt für die. Und das finde ich, das müsste man, glaube ich, öfters mal auch hervorheben, dass eben Politik kann positive Impulse setzen zusammen mit Unternehmen und positive Dinge bewirken. Und man muss es halt mal machen. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, die Region South Carolina, gerade diese North und South Carolina sind für mich ein Beispiel dafür, dass solche Dinge gehen.
Ja, jetzt will ich das Ganze natürlich auch in so einer negativen Grundstimmung hier abschließen. Aber gibt es denn ein paar positive Zeichen am Horizont? Was ist denn für deutsche Unternehmen jetzt ganz speziell dieser gesamten Situation, die jetzt nicht gerade rosig ist, das haben wir gerade beschrieben, aber gibt es ein paar positive Impulse, ein paar positive Aspekte, die du dem Ganzen abgewinnen kannst?
Naja, ich habe es ja ein bisschen beschrieben, was denkbar ist, wenn man sich mal das Beispiel South Carolina anschaut und sagt, wie haben denn die das gemacht? Wie sind die sozusagen aus einem Tal der Deindustrialisierung, vor BMW gab es dort ein bisschen Textilindustrie, Es gab sozusagen auch so Cluster, wo man wusste, das sind zum Beispiel Leute, die Manufacturing können, die sich mit Engineering auskennen. Das heißt, man konnte auch was aufbauen und deswegen glaube ich, das war auch einer der Gründe, warum BMW da hingegangen ist, weil man wusste, da gibt es sozusagen bestimmte Dinge, worauf man aufbauen konnte. Von dem Wissen zum Beispiel in der Bevölkerung über Arbeit, dass man eben sagen kann, wenn wir in Europa wollen und wenn wir zu einer Verbesserung auch der Rahmenbedingungen kommen wollen, dann muss Politik mit der Wirtschaft in einer anderen Form auch sprechen. Und ich glaube, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, war halt so eine gewisse Entfremdung, die stattgefunden hat. Und zumindest aus den Gesprächen, die ich in den letzten Jahren auch in Europa, Deutschland geführt habe, gibt es einen hohen Frust, sozusagen, ich glaube, auch fast auf beiden Seiten, auf der Politik wie auch auf der Wirtschaftsseite. Und ich glaube, da muss einfach eine andere Zusammenarbeit her. Denn man kann es besser machen. Und es gibt auch diese Veränderungsmöglichkeit. Und ich glaube, für mich ist entscheidend, dass die Politik und die Wirtschaft und die Bevölkerung erkennen müssen, wir müssen was ändern. Ich glaube, die Diagnose haben wir alle, die kennen wir alle. Wir haben hohe Energiepreise, wir haben eine hohe Bürokratie, Steuern, Abgabenlast, das ist alles da. Das kennen wir alle seit 20 Jahren eigentlich, dass das die Probleme sind. Und ich glaube, jetzt muss es mal in die Umsetzung gehen, zu sagen, wenn es denn so ist, wo können wir denn Hebel ansetzen, um die Dinge eben zu verbessern?
Thomas, ich habe es am Anfang erwähnt, du bist ja auch ein ausgesprochener China-Experte. Wie verändert denn das, was jetzt gerade in den USA passiert, das Verhältnis zwischen Europa und China? Ich meine, das Ganze passiert nicht im Vakuum da drin, sondern es hat alles Second- und Third-Order-Consequences sozusagen, also ungeahnte Effekte. Was unterschätzen wir aus deiner Sicht, wenn es um die Verschiebung der Verhältnisse zwischen USA, Europa und China geht?
Es gibt im Prinzip zwei denkbare Szenarien, was jetzt passieren kann. Das eine Szenario ist, dass Europa erkennt, dass die Rolle, die Europa in der Welt spielt, sich verändert, weil die Amerikaner sich sehr stark auf sich konzentrieren und die Chinesen ja eigentlich das Gegenteil machen. Die Chinesen sozusagen als regionaler Hegemon in Asien sozusagen seine entsprechende Einflusssphäre definiert, aber auch global eine Rolle spielen will. Das sieht man an diplomatischen Initiativen, zum Beispiel im Middle East, Belt and Road Initiative und so weiter. Also China versucht, eine globale Rolle zu übernehmen. Nicht um zwingend sozusagen die Amerikaner in ihrer Führungsrolle abzulösen, aber überall dort, wo sozusagen ein Vakuum entsteht, weil die Amerikaner dort vielleicht keine Rolle mehr spielen wollen, wollen wir gerne reingehen.
Vakuums entstehen gerade an allen Ecken und Enden.
Zumindest für uns, die wir sozusagen von außen drauf schauen. Keine Ahnung, wie das in Washington alles diskutiert wird. Das muss man, wissen wir ja alles gar nicht. Was die Thinktanks, die hinter der aktuellen Regierung stecken, ob die nicht ganz andere Dinge sehen. Aber grundsätzlich, zumindest oberflächlich, haben wir den Eindruck, dass es passiert, dass sagen die Amerikaner sich sehr stark auf sich. Und dann ist ja die Frage, welche Rolle kann Europa dann spielen? Und die Frage ist so ein bisschen, sollen die Europäer sich zum Beispiel näher den Chinesen annähern? Dass man sagt, naja, wenn sozusagen der amerikanische Partner hier uns verprellt, jetzt auch noch mit Zöllen kommt, ist das noch der richtige Partner oder sind vielleicht Chinesen für uns interessant? Oder, und das ist ja so ein bisschen die These von Macron, zu sagen, wir brauchen im Prinzip eine europäische strategische Autonomie. Das heißt, wir wollen jetzt nicht die dritte globale Supermacht werden, aber wir müssen als Europäer selber unseren Weg suchen, unabhängig von diesen zwei multilateralen Kräften, die jetzt sich die Welt unter sich aufteilen wollen. Und ich glaube, dafür kann man sicherlich in Europa auch politische Mehrheiten finden, für so eine Idee, dass man sagt, wir müssen Europa stärker machen in diesem globalen Spiel. Die Frage ist immer, wie man das macht. Aber dass Europa sich darüber Gedanken machen muss, welche Rolle man in diesem Konzert spielen will zukünftig, ist klar. Denn ich glaube, die Wahl von Trump muss schon so eine Art Zeitenwende sein in Bezug darauf, welche Rolle Europa spielen will. Denn Europa wird gegebenenfalls quasi von diesen beiden großen Mächten entweder vor die Frage gestellt, für wen entscheidet ihr euch? Und wenn sie nicht explizit gestellt wird sie zumindest implizit erwartet, dass man eine gewisse Position bezieht. Und da muss Europa einfach erwachsener werden und sich, glaube ich, dieser Situation stellen. Aber dass da was passieren wird und dass man sich damit beschäftigen muss, wie man seine Handelsbeziehungen neu definiert, wie man aber auch seine sicherheitspolitischen Erwägungen spielen eine große Rolle. Das muss eigentlich in Europa jetzt stattfinden in den nächsten Jahren.
Aber letztes Wort vielleicht zu den Unternehmen in den USA selber, die schon dort vor Ort sind. Wie ist denn da eigentlich das Netzwerk aufgebaut? Wie sind die Unternehmen unter sich? vernetzt? Inwiefern tauscht man sich aus? Inwiefern arbeitet man zusammen? Inwiefern hat man auch eine Lobby? Ich meine, man muss ja nicht alles nur akzeptieren und hinnehmen, was dort passiert, beziehungsweise man muss nicht nur auf die Politik schauen. Gibt es dort aus deiner Sicht eigentlich ein gesundes Netzwerk, auf das diese Firmen, die in den USA aktiv sind, aufbauen können?
Das finde ich eine tolle Frage, Boris. Habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich habe ja auch die Situation in China gesehen. Man muss ganz klar sagen, in China hatten wir eine ganz andere Lobby. Auch wirklich mit Leuten, die in der Politik vernetzt waren. Hm. Und das sehe ich hier auf der deutschen Seite, zumindest was wirtschaftliche Themen angeht, kaum.
Wow, okay. Das überrascht mich jetzt, ja. Also auch vor allem im Kontrast zu China, hätte ich jetzt völlig anders erwartet.
Ich meine, allein, wen wir als obersten Lobbyist sozusagen in Peking hatten, war der Jörg Wuttke. Als damaliger Präsident der European Chamber und Chief Representative der BASF. Es gibt hier in den USA keine vergleichbare Persönlichkeit, die in irgendeiner Weise das Gehör hat in Washington, weder auf europäischer noch deutscher Ebene, der, sage ich jetzt mal, auch dort outspoken ist und die Dinge auch anspricht. Ich wüsste niemanden, ist mir zumindest bisher nicht bekannt geworden. Und es ist schon ein starker Kontrast sozusagen zu dem, wie ich das in China erlebt habe, wo die deutsche und die europäische Wirtschaft sehr outspoken war und mit ganz klaren Forderungen auch gegenüber den chinesischen Partnern aufgetreten ist. Obwohl man ja immer denkt, oh Gott, in China und so, die Deutschen und die Europäer und muss ja, aber es, ich meine, allein das Positionspapier, das die Europäische Handelskammer jedes Jahr veröffentlicht hat, mit 800 Seiten an Forderungen, die man hat, es gibt nichts Vergleichbares hier in den USA.
Wow,
und das ist vielleicht auf dem geschuldet, dass man hier auch so lange schon im Markt ist und dass man sagt, naja, wir sind sozusagen ein Teil des amerikanischen Ökosystems und wollen uns jetzt auch gar nicht sozusagen besonders als deutsche oder europäische Unternehmen hier präsentieren, kann auch eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, das war in China anders.
Mega spannend. Ja, siehst du, ich weiß schon, warum ich dich einlade, Thomas. Du hast immer wieder die Insights, auf die ich gewartet habe. Ich habe noch viele, viele Fragen, aber vielleicht schieben wir noch mal eine zweite Episode, ein zweites Gespräch irgendwie nach. Ich habe noch viele Fragen, auch in Bezug auf was die USA mit China machen, mit den großen chinesischen Plattformen beispielsweise und die E-Commerce-Problematik,
ja,
der wir uns ja auch gegenüber sehen. Vielleicht noch mal ein Thema für den nächsten Podcast. Aber
oder
vielen Dank.
AI.
Oder AI. Die Themen gehen uns sicherlich nie aus. Thomas, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für die Insights und mach's
gerne,
gut.
Boris.
Schönen Gruß nach New York. Mach's gut.
Danke, bis die Tage.
Jo. So, das war der BWL-Podcast zum Thema US-Zölle und deren Einfluss auf die Lieferketten deutscher Unternehmen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.